Die deutsche Immigrationsgeschichte ist eine lange Geschichte, die man eigentlich in vielseitig betrachten muss. Es wurde darüber viele Bücher geschrieben, viel analysiert. Es ist immer noch Bedarf, über die Migrationsgeschichte in Deutschland zu analysieren. Wir möchten heute nicht die Analyse der deutschen Migrationsgeschichte eingehen, sondern möchten ein Buch vorstellen, der auch sehr spannend die Migrantenbewegungen in Deutschland zusammengefasst hat und analysiert hat, nämlich ein Buch mit dem Titel »Wir sind alle Fremdarbeiter« von Dr. Simon Göke. Ich habe mit Dr. Simon Göke telefonische Interview geführt über dem Buch »Wir sind alle Fremdarbeiter«. Wir sind alle Fremdarbeiter.
Ja.
Dieser Titel ist mir aufgefallen, dass ich gleich dem Buch besorgen wollte und es unbedingt lesen wollte. Weil ich gesehen habe, in diesem Buch sind verschiedene Kämpfe der Migranten, Migrantinnen in der jungen Geschichte der Migration in der Bundesrepublik. Und das hat mich total inspiriert und auch wollte ich gleich lesen und ich habe das auch durchgelesen und das war sehr spannend. Und da habe ich vieles gelernt, was ich nicht eigentlich wusste. Und wie bist du zu diesem Thema gekommen, dass diese Arbeit so als Doktorarbeit hast du, glaube ich, vorbereitet zuerst und dann als Buch herausgegeben? Echt mal, warum dieses Thema, was hat dich inspiriert bei dieser Arbeit?
Ja, also vielleicht zuerst mal zum Titel. Also wir sind alle Fremdarbeiter, das ist ja ein Zitat von der Münchner radikalen linken Gruppe, der Münchner Gruppe Arbeitersache, die ja praktisch ganz bewusst mit diesem Begriff, der ja eigentlich im Nationalsozialismus verwendet wurde, auch für Zwangsarbeiter gespielt hat, um sich sozusagen zu solidarisieren mit sogenannten Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen, also mit Arbeitsmigrantinnen in den 60er, 70er Jahren, also in dem Fall Anfang der 70er Jahre. Und die haben auch tatsächlich die erste Schallplatte im Trikont Verlag herausgebracht, diese Gruppe Arbeitersache. Und da war eben ein Lied mit drauf, das hieß »Wir sind alle Fremdarbeiter«, wo praktisch dafür geworben wird, solidarisch zu sein im Betrieb, egal wo man herkommt, aus Österreich, Italien, Türkei, Jugoslawien, wo auch immer man herkommt, man soll sich solidarisch verhalten und gemeinsam eben gegen die Unternehmer kämpfen. Und so fand ich diesen Titel sehr passend für meine Arbeit, weil ich mir in der Arbeit halt sowohl gewerkschaftliche Migrationspolitik angeschaut habe, als auch aber eben auch angeschaut habe, wie haben sich Migrantinnen und Migranten in den Gewerkschaften eingebracht, was haben die gefordert, was haben sie auch durchgesetzt gegen den Widerstand vielleicht der Gewerkschaftsbürokratie und aber eben auch, welche Zusammenhänge gab es zwischen 68 und der Migration, die ja praktisch zeitgleich auf dem Höhepunkt waren. Und das ist im Prinzip auch schon die Erklärung, wie ich zu dem Thema gekommen bin, weil ich selber einfach in meiner Studentenzeit war ich politisch aktiv, ich war in der Gewerkschaftsjugend, ich war in dem sogenannten AK-Gewerkschaften, also wo sich verschiedene Gewerkschaftsgruppen an der Uni zusammengetan haben und auch ein Bündnis gegen Bildungs- und Sozialabbau gegründet haben, immer versucht haben, eben auch betriebliche Kämpfe mit den Kämpfen an der Uni zu verbinden. Also ich war praktisch schon früh auch auf 1. Mai-Demonstrationen und habe einfach festgestellt, okay, wenn man auf gewerkschaftlichen Mobilisierungen ist, wenn man bei Streikkundgebungen ist, beim 1. Mai ist, ist es vollkommen klar, dass die Gewerkschaften ganz, ganz großen Anteil von Mitgliedern haben, die Migrationshintergrund haben. Habe das aber in meinem Studium in der Geschichte der Gewerkschaften, die ich mir natürlich dann auch angeschaut habe, überhaupt nicht gefunden. Also habe praktisch gesehen, die Gewerkschaftsgeschichte kommt eigentlich weitestgehend ohne Migrationsgeschichte aus und auch die Geschichte von 68 kommt irgendwie weitestgehend ohne Migrationsgeschichte aus. Und das hat mich dann doch sehr gewundert, weil ich gesehen habe, einfach Anfang der 2000er, es gibt da durchaus Überschneidungen und durchaus sozusagen Synergieeffekte und die müssen ja auch irgendwie eine Geschichte haben. Und deswegen habe ich mir das dann so vorgenommen, zu sagen, okay, man sollte sich einfach mal anschauen, wo sind eigentlich die Ursprünge einer antirassistischen Bewegung in Westdeutschland und wo gibt es eben Zusammenhänge zwischen Gewerkschaftsgeschichte, Migrationsgeschichte und der Geschichte der sozialen Bewegungen. Genau.
Wenn man die Migrationsgeschichte in Deutschland so betrachtet, das geht nicht nur nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern also in Bundesrepublik Deutschland, sondern auch im Kaiserreich gibt es auch Migranten, die nicht unter Migranten betrachtet werden, sondern unter dem Saisonarbeiter oder Arbeiterinnen. Und auch es gibt verschiedene, nicht nur Menschen, die hierher zum Arbeit gekommen sind, sondern es gibt auch unheimliche Wanderung von Deutschland nach Ausland. Aber in Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es auch unheimlich viele Bergbauarbeiter, die aus Polen kamen und auch dort ihre eigene Gewerkschaft gegründet haben sogar. Du bist aber, glaube ich, eher an dem Bundesrepublik Deutschland, also nach dem Krieg.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich praktisch im Fokus die 60er und 70er Jahre gehabt. Also praktisch, ich sag mal so, von Beginn des Anwerbeabkommens, das ist das erste Anwerbeabkommen 55 mit Italien, bis eben so den Nachgang des Anwerbestopps, 73 ist im Anwerbestopp und so, bis Ende der 70er Jahre, das ist so mein Untersuchungszeitraum gewesen.
Genau. Und wenn ich dein Buch so gelesen habe, da habe ich feststellen müssen, dass, wie du auch vorhin gesagt hast, es gab verschiedene Studentenbewegungen und auch verschiedene wilde Streiken in Deutschland. Ab 55, also 60er Jahre eher, so wie in Pierburg, in Neuss oder aber in VW und dann später in Ford. Ford ist sehr bekannt, aber die anderen Streike, die du in deinem Buch so geschildert hast, sind nicht so bekannt gewesen. Kannst du vielleicht so ein bisschen geschichtlich vorgehen? Ja. Weil die Arbeiter sind gekommen und zuerst haben dich, glaube ich, anders vorgestellt, was die hier erwartet.
Ja. Also ich finde es eben sehr spannend, dass es eigentlich so bis heute gibt es in weiten Teilen, sag ich mal, oder sozusagen das Geschichtsbild von dieser Zeit der Arbeitsmigration, der Gastarbeiter, der angeworbenen Migration, ist ja oft das, dass da eher Analphabeten kamen, die vom Land kamen, die sozusagen ungebildet waren und sehr froh waren, eine Verdienstmöglichkeit zu finden und dementsprechend sich auch wenig an politischen Bewegungen, an Streikbewegungen, an gewerkschaftlichen Bewegungen beteiligt hätten. So, das ist so das Bild, was ganz oft nach wie vor da ist, dass die Gastarbeiter eher unpolitisch, eher schüchtern, eher zurückhaltend waren, was Forderungen nach Verbesserung der Lebensbedingungen gab. So nach dem Motto, sie hatten es auch unter den widrigsten Bedingungen in der Bundesrepublik immer noch besser als in der Heimat in Südeuropa. Und das ist total, also das ist auch sozusagen in großen Geschichtswerken kann man das praktisch so nachlesen, dass irgendwie von wegen Gastarbeiter hätten seltener ein Interesse daran gehabt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die Lohnbedingungen und die Lebensbedingungen zu verbessern, als vielleicht manche Deutsche. Und das steht aber im totalen Gegensatz dazu, wenn man sich einfach nur die Presseberichterstattung anschaut in der Zeit, wo eben ganz im Gegenteil eher eine Angst geherrscht hat, dass über italienische Migration der Kommunismus nach Westdeutschland kommt, dass sozusagen die wilden Sitten der in Südeuropa, was Streik und Demonstrationen angeht, nach Deutschland transferiert werden. Und man sieht eben dann auch, dass sehr, sehr aufmerksam in der Presse beobachtet wird und auch darüber berichtet wird, wenn es zu kleineren wilden Streiks kommt. Also wilder Streik ist immer sozusagen die Bezeichnung in Deutschland dafür, dass halt gestreikt wird außerhalb von Tarifverhandlungen. Im Prinzip ist ein wilder Streik ist ein sehr deutsches Wort, weil in anderen Ländern, wo es diese geregelte Tarifbeziehungen nicht gibt, das eben sagt, dass man eigentlich nur streikt, wenn es eine Tarifauseinandersetzung gibt, wenn ein Tarifvertrag zur Debatte steht und zur Verhandlung steht. Das ist ja sowas sehr Deutsches. Das ist ja in anderen Ländern einfach nicht so, sondern da wird natürlich bei jeder betrieblichen Forderung kann es zu einem Streik kommen. Und das ist eben dann auch der Fall. In den 50er Jahren schon wird darüber berichtet, dass Italiener, die in der Landwirtschaft, für die Landwirtschaft angeworben werden, sich sozusagen der Arbeit verweigern, weil sie sagen, das ist absolut nicht das, was sie vorgefunden haben. deutsche Landwirtschaft hat sich auch extrem schwer getan, italienische Arbeitskräfte anzuwerben, weil die Lohn- und Arbeitsbedingungen beispielsweise in der Schweiz, aber auch teilweise in Frankreich viel besser waren. Also es ist nicht so, dass die Bundesrepublik das Paradies war, dass alle sofort geströmt sind, und es ist auch nicht so, dass die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen, die vorgefunden wurden, kritiklos hingenommen worden wären. Das kann man einfach in der Presseberichterstattung sehen. Anfang der 60er Jahre gibt es eine kleine Welle von wilden Streiks im Bergbau, wo vor allem türkeistämmige Bergarbeiter sich die Arbeit niederlegen, immer wieder in verschiedenen Zechen, weil sie eben sagen, das ist nicht das, was wir vorgefunden haben. Mitunter ist es auch so, dass man mit falschen Versprechungen angelockt wurde, oder man hat einfach nicht darüber aufgeklärt, dass in der Bundesrepublik es sehr, sehr hohe Lohnabzüge gibt. Also man hat mit einem Bruttolohn geworben, aber nicht erzählt, dass eben hohe Abgaben für Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und Steuern eben auch anfallen. Und dementsprechend hat sich viele Leute was ganz anderes erwartet, was den Lohn angeht, sich aber auch was anderes erwartet, was die Arbeitsbedingungen angeht oder was die Unterbringung angeht. Das heißt, von einem Streik im Bergbau, wo es eben dann auch darum ging, dass die türkeistämmigen Bergarbeiter eben gesagt haben, naja, man hat uns gesagt, wir werden für ein paar Wochen eingelernt, aber dann bekommen wir den ganz normalen Hauerlohn, und das hat nicht stattgefunden. Also habt ihr hier falsche Versprechungen gemacht, und dementsprechend fordern wir das ein und streiken. Und 1962 dann auch ein großer Streik bei VW in Wolfsburg, wo italienische Arbeitskräfte angeworben wurden und die sich eben auch gegen die Unterbringung in Baracken, sozusagen im Wohnheim des Betriebs, zur Wehr setzen, insbesondere deshalb, weil sie sagen, die medizinische Versorgung ist nicht ausreichend. Und diese Streiks sind nur teilweise erfolgreich. Bei VW, muss man sagen, war das sehr erfolgreich. Also der Betrieb hat sofort einen weiteren Betriebsrat eingestellt, und es kam zu wesentlichen Verbesserungen, was die betriebliche Integration, was die Mitsprache anging von Italienerinnen und Italienern. Wolfsburg war dann auch letztlich die erste Stadt in Deutschland, die einen Ausländerbeirat hatte, der erste Betrieb, in dem ein Italiener in den Betriebsrat gewählt wurde. Im Bergbau war das so, dass die meisten Streiken dann tatsächlich entlassen und abgeschoben wurden. Also da wurde sehr rigoros und auch mit Zustimmung der Gewerkschaften gegen die Streikenden vorgegangen, weil man gesagt hat, das akzeptiert man nicht, dass sozusagen diese Gastarbeiter sich auflehnen gegen die Arbeitsbedingungen. Das war praktisch nicht eingeplant, dass es eben da auch zu Widerstand und Protest kommt. Aber die Gewerkschaften haben das eben durchaus wahrgenommen und haben verstanden, dass sie mehr unternehmen müssen, dass sie mehr werben müssen, dass sie fremdsprachige Gewerkschaftsarbeit machen müssen. Und so kommt es eben dann dazu, dass so bis Mitte der 60er Jahre die meisten Gewerkschaften ihre Bemühungen eben sehr stark verstärken, Gastarbeiter zu werben, Mitglieder als Mitglieder zu werben. Und das hat natürlich dann auch einen gewissen sich selbst verstärkenden Effekt. Gewerkschaften sind Basisorganisationen, das heißt, je mehr Mitglieder mit Migrationshintergrund in der Gewerkschaft sind, desto mehr werden diese Interessen natürlich auch wahrgenommen, weil sie einfach Stimmrecht haben, sage ich jetzt mal. Und später dann, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, kommt es dann eben zu diesen großen wilden Streiks in größeren Industriebetrieben, die sehr viel damit zu tun haben, dass es eine große Inflation gab. Also die Lohnabschlüsse waren wesentlich unter dem, was die Inflation aufgefressen hat. Also man hat einen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Und dementsprechend haben viele in vielen Betrieben die Beschäftigten gesagt, sie verhandeln nach auf eigene Faust und haben praktisch eine Teuerungszulage gefordert. Und das waren in vielen Betrieben eben Migrantinnen oder Migranten, die diese Teuerungszulagen gefordert haben und dann auch nochmal ganz spezifische eigene Forderungen entwickelt haben, die durchaus mit ihrer speziellen Situation in der Migration zu tun hatten. Da ging es um längeren Urlaub, da ging es aber auch um die Geschwindigkeit des Fließbandes, da ging es um einzelne Vorarbeiter, die sich eben rassistisch und feindlich gegenüber den Arbeitern verhalten haben. Bei den Frauen, bei Peerbook, ging es zum Beispiel auch um einen bezahlten Hausfrauentag pro Monat, weil sie gesagt haben, sie können diese Doppelbelastung von Familie und Beruf eben nicht tragen, und da muss der Arbeitgeber auch einspringen und ihnen praktisch Möglichkeiten geben. Also es hat, gab sehr, sehr viele Themen, die bei diesen Streiks aufgekommen sind, die aber maßgeblich von Migrantinnen und Migranten geprägt waren.
Die Gewerkschaften waren auch gegenüber den Gastarbeitern damals sehr skeptisch und die haben die Gastarbeiter als Konkurrenz befunden.
Ja, du hattest ja auch schon erzählt, dass im Ruhrgebiet eben diese Erfahrung durchaus gemacht wurde, dass Konkurrenzgewerkschaften von Migranten gegründet wurden, was damals, also in den 20er Jahren, sage ich 1920er Jahren, auch damit zu tun hatte, dass die Gewerkschaften sich halt überhaupt nicht bemüht haben um eine Mitgliederwerbung bei den Polen, sozusagen aus den Menschen, die aus polnischen, heutigen polnischen Gebieten zugewandert sind. Und die haben dann sozusagen ihre Interessen selber vertreten und eigene nationale Verbände gegründet, nationale Gewerkschaften gegründet. Und teilweise war das auch so, dass in den 20er Jahren sich auch Migrantinnen und also vor allem Migranten in der Zeit als Streikbrecher ausnutzen haben lassen, also tatsächlich die Kampfkraft der Gewerkschaften gefährdet haben. Und mit diesen Erfahrungen und auch mit dieser Skepsis gehen sozusagen die Gewerkschaften in die Verhandlungen darüber, ob überhaupt Migration stattfinden soll oder nicht und also eine Öffnung des Arbeitsmarkts in Westdeutschland stattfinden soll. Und die hatten eben sehr, sehr große Ängste, sehr, sehr große Vorbehalte, dass über Migration schlechte Arbeitsbedingungen konserviert werden, weil eben immer neue Arbeitskräfte für schlechte Arbeitsbedingungen, für schlechte Arbeitsplätze gefunden werden können. Sie hatten Angst, dass es zu einer Abwärtsspirale von Löhnen kommt, also zu Lohndumping kommt. Und sie hatten Angst, dass Migrantinnen sich als Streikbrecher einsetzen lassen. Und die Erfahrung, die sie dann gemacht haben, war eine komplett andere, nämlich dass eben Migranten sehr schnell Mitglied geworden sind in der Gewerkschaft, teilweise ihre eigenen Themen mitgebracht haben. Viele der Migrantinnen kamen ja aus Ländern, in denen Diktaturen an der Macht waren. Zeitweise Militärregime oder eben tatsächlich seit den 30er Jahren schon faschistische, diktatorische Regime an der Macht waren, wo Gewerkschaften verboten waren. Das heißt, Migrantinnen nutzten diese Gastarbeit auch als Exil, um in Westdeutschland eben die eigenen Arbeiterorganisationen, die Arbeiterbewegung in ihren Heimatländern voranzubringen und zu stärken. Die deutschen Gewerkschaften haben da teilweise auch gute Unterstützung geleistet, insbesondere was Spanien angeht, aber auch sozusagen in der Türkei, als Militärregime an der Macht waren oder als in Griechenland die Militärjunta an der Macht waren, waren die Gewerkschaften wichtige Verbündete, weil man dort legal praktisch und relativ unbehelligt von deutschen Repressionsorganen eben den Widerstand organisieren konnte. Und diese Erfahrungen führen dann dazu, dass tatsächlich auch schon Mitte der 60er Jahre zum Beispiel ein IG Metall-Funktionär sagt, die Befürchtungen, die wir hatten, sind alle überhaupt nicht eingetroffen. Im Gegenteil, die Migranten haben eigentlich die gewerkschaftliche Kampfkraft gestärkt. Also sie haben eigene Streikleitungen gegründet bei Tarifauseinandersetzungen. Es kam nie zu irgendwelchen nennenswerten Versuchen, beziehungsweise es ist nie geglückt, Migranten als Streikbrecher einzusetzen. Und im Gegenteil, es gab sozusagen immer wieder auch Aktionen ohne die Gewerkschaften, selbstständige Aktionen, die natürlich dann auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb einen Vorteil gebracht haben. Also wenn bei Kirburg zum Beispiel die Frauen, die ja aus Jugoslawien, Türkei, Griechenland vor allem kamen, die Leichtlohngruppe, also diese verdeckte Frauenlohngruppe weggestreikt haben, dann war das natürlich für alle Frauen gut und nicht nur für die Migranten.
Es gibt auch in diesem Zeit, also wo wir in 60er, 68er Richtung kommen, da gibt es auch viele Studentenbewegungen, die auch unheimlich den einheimischen linken Organisationen gut geprägt haben. Vielleicht kannst du darüber was sagen?
Ja, also ich fand es erstaunlich, als ich mich mit der Studentenbewegung auseinandergesetzt habe, dass tatsächlich die ganze Migrationsfrage keine Rolle spielt. Also es wird immer so getrennt betrachtet. Es gibt sozusagen Faktoren des sozialkulturellen Wandels in der Bundesrepublik und die Studentenbewegung, die 68er-Bewegung und die neuen Sozialbewegungen werden ganz klar immer als ein Teil davon gesehen und Migration natürlich auch. aber es wird nicht zusammengedacht und es wird auch, wurde praktisch auch wenig gesehen, dass die Studentenorganisationen, die sich dann eben selbst proletarisiert haben, die versucht haben, die Arbeiterklasse, sage ich jetzt mal, zu agitieren für den gemeinsamen Kampf, für einen revolutionären Kampf, dass die sehr oft über Migrantinnen und Migranten in den Betrieb gekommen sind, weil dort eben die Schichtgrenzen nicht so stark waren. Also ein Beispiel, was ich relativ häufig gefunden habe, ist, dass griechische Studenten den deutschen Studenten den Weg in den Betrieb eröffnen, weil sie eben Kontakte haben zu griechischen Arbeitern, die mit denen sie gemeinsam eben im Widerstand gegen die Junta organisiert sind. Und sozusagen da gibt es eine gemeinsame Organisierung von griechischen Studenten und Arbeitern, die bei deutschen Studenten und Arbeitern nicht passiert ist. Die Sphären waren sehr, sehr viel getrennter. Und deswegen waren dann die griechischen Studenten tatsächlich so eine Art Brückenkopf in die Betriebe, um dort Betriebsgruppen, Arbeiterbasisgruppen zu gründen und eben erste Erfahrungen zu machen, wie es ist, mit Beschäftigten aus Niedriglohnsektoren, sage ich jetzt mal, gemeinsame Kämpfe zu führen oder dort eben Kämpfe vom Zaun zu brechen mitunter auch.
Aber dann kam der Anwerbestopp. In dieser Zeit waren die Menschen immer noch als Gastarbeiter betrachtet. Und viele Menschen, die auch beim Wilde Streik die Führung übernommen haben, die sind meistens abgeschoben worden, so wie ich das feststellen könnte bei deinem Buch.
Ja.
Da war auch nicht so großer Widerstand gegen diese Abschiebungen, so wie ich das, ich weiß nicht, ob das überhaupt, ob ich falsch bin, weil die Gewerkschaften noch nicht so weit waren, dass die Menschen stark organisiert waren in den Gewerkschaften und so weiter. Das sind die sehr leicht und sehr, weil die den Verträgen auch widersprochen haben oder so, mit diesen Gründen, mit leichten Gründen eigentlich zurückgeschickt worden.
Ja, also die Gewerkschaften waren mitunter sehr wichtig, wenn es um die Verfolgung von politischen Exilanten ging. Also da waren die Gewerkschaften tatsächlich wichtig und konnten da tatsächlich auch mitunter verhindern, dass Leute nach Spanien, nach Griechenland, in die Türkei abgeschoben wurden, die sozusagen ganz klar dort vor Verfolgung, Folterung, wenn nicht sogar Tod bedroht gewesen wären. Also natürlich haben die faschistischen und diktatorischen Regime auch in der Bundesrepublik ihre Ableger gehabt und versucht, die Exilanten, die in der Bundesrepublik gegen diese Regime gekämpft haben, ausfindig zu machen, zu denunzieren, ihnen die Pässe zu entziehen und ihnen sozusagen möglichst viele Probleme zu bereiten, wenn nicht sogar mit Schlägertrupps aufzulauern. Und da waren die Gewerkschaften tatsächlich sehr oft ein großer Schutz, dass diese Menschen eben in Deutschland Schutz gefunden haben und weiter politisch aktiv sein konnten. Was sozusagen die Beteiligung an den wilden Streiks angeht, da waren die Gewerkschaften tatsächlich selten so, dass sie einen Rechtsschutz geltend gemacht haben. Ich kenne einige Fälle, wo sozusagen die Gewerkschaften sich auch darauf zurückziehen, dass die Beteiligten teilweise nicht in die Gewerkschaft eingetreten waren und dann sozusagen ganz formell sagen, für Nichtmitglieder organisieren wir keinen Rechtsschutz. Aber das wird nicht immer, also es wird nicht in allen Fällen so gewesen sein und das ist natürlich auch ein sehr leichtfertiges Argument, sage ich mal, wenn man sagt, eigentlich würde man die Aktion im Betrieb begrüßen, aber die Gewerkschaften haben eben oft auch die Aktion im Betrieb überhaupt nicht begrüßt. Bei Ford war das ja einfach so, dass die Gewerkschaft, die Betriebsräte während der Auseinandersetzung eher gegen den Streik agiert haben, dazu aufgerufen haben, den Streik abzubrechen und erst im Nachhinein eigentlich die IG Metall verstanden hat, dass das eine wichtige Auseinandersetzung war, dass die Forderungen gerechtfertigt waren und dass man diese Forderungen dann teilweise ja auch aufgenommen hat in Tarifverhandlungen und durchgesetzt hat. Also die Steinkühlerpause, die Pause am Band, sozusagen für Leute, die nur am Fließband arbeiten, dass sie eine extra Pause gewährt bekommen, Die ist ein halbes Jahr später im Tarifvertrag gestanden, nachdem der Fortstreik beendet war. Und das ist sicherlich kein Zufall. Aber es ist eben, es hat eben gedauert bei den Gewerkschaften, bis man verstanden hat, dass diese Streiks durchaus ihre Rechtfertigung hatten. Und ja, wie gesagt, in vielen Fällen mit Zustimmung gewerkschaftlicher Betriebsräte, mit Zustimmung von Gewerkschaftsgliederungen sind Menschen gekündigt und abgeschoben worden. Ja.
Der Yılmaz Karahasan kommt ein paar Mal vor in deinem Buch und wurde erste Mal als Delegation der Gastarbeiter in dem Gewerkschaftskonferenz war. Da hat er sich beklagt, dass die als Gastarbeiter benannt wurden. Und später wurde der Yılmaz Karahasan in IG Metall in höhere Position. Das fand ich auch spannend, dass der am Anfang schon in 60er-Jahren sich gewehrt hat.
Ja, ja. Ja, der hat es ja auch einfach geschafft, glaube ich, damals ganz viele, viele Kollegen in der Gewerkschaft so hinter sich zu bringen, weil er es natürlich auch sehr humorvoll rübergebracht hat. Aber ich finde, spannend an der Auseinandersetzung ist eigentlich auch so ein bisschen, wie sich die Sicht auf solche Begrifflichkeiten auch geändert hat. Ne? Also in den 60er-Jahren haben praktisch politisch bewusste Migrantinnen und Migranten gesagt, hey, nennt uns nicht Gastarbeiter, ja, wir sind Gäste, lässt man nicht arbeiten, wir sind einfach Kollegen oder ausländische Arbeitnehmer oder wie auch immer, aber Gastarbeiter, das ist einfach der falsche Begriff und der macht sozusagen die falschen Prioritäten. Heute, glaube ich, sind viele so, dass sie mit Stolz zurückblicken und sagen, ja, ich war Gastarbeiter. Also man hat den Begriff auch so ein bisschen stolz gewendet, sage ich mal.
Im Jahr 1974 war die Anwerbestopp. Und seit dem Anwerbestopp müssen die Leute dann ihre Familienangehörige nach Deutschland holen. Und echt in 2000er Jahre sind wir so weit gewesen, in Deutschland zu akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und es gibt immer noch viele Kräfte, die politische Kräfte, die das beleugnen und sagen, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Wie siehst du das und wie kannst du das betrachten?
Ja, also es gibt ja auch diese schöne Rede vom Einwanderungswillen, vom Einwanderungsland wider Willen. Also ich hab das mal so auf die Formel gebracht, Deutschland ist nicht wegen seiner Einwanderungspolitik, sondern trotz seiner Einwanderungspolitik zum Einwanderungsland geworden. Es gibt da einfach ein ganz klares Paradox, nämlich in dem Moment, in dem mit dem Anwerbestopp 73 im Prinzip die Grenzen und Arbeitsmärkte verschlossen wurden und dicht gemacht wurden, in dem Moment müssen sich ganz, ganz viele Leute, die vorher vielleicht gar nicht den Gedanken hatten oder vielleicht gar nicht den festen Plan hatten, sich niederzulassen, sich die Familie nach Deutschland zu holen, und den Lebensmittelpunkt für lange nach Deutschland zu verlegen, müssen sich diesen Gedanken machen. Weil praktisch ist es klar, wenn ich jetzt zurückgehe in die Türkei, wenn ich jetzt zurückgehe nach Jugoslawien, dann kann ich nicht wiederkommen. Dann kann ich nicht wieder nach Westdeutschland kommen. Also war sozusagen das Pendeln, was ja in den 60er Jahren noch sehr, sehr stark auch verbreitet war. Also es gibt die Aufenthaltsdauern von vielen Menschen verlängern sich und es wird festgestellt, klar, immer mehr Leute sind schon seit 5 Jahren, seit 8 Jahren in der Bundesrepublik ansässig, aber es gab eben auch noch einen sehr, sehr großen Anteil von Migrantinnen und Migranten, die ein Jahr in Deutschland gearbeitet haben, dann wieder 2 Jahre in Südeuropa waren und dann nochmal ein Jahr gekommen sind, also wirklich so gependelt sind oder immer nur für Halbjahresverträge gekommen sind. Und das ist praktisch zu Ende mit, dieses Pendeln ist zu Ende mit 73, mit dem Anwerbestopp. Also das Paradoxe an dem Anwerbestopp ist tatsächlich, dass die Politik, die dann mit dem Anwerbestopp und nach dem Anwerbestopp immer darauf gezielt hat, dass Deutschland kein Einwanderungsland wird, eigentlich die Einwanderung nochmal verstärkt hat. Also das, was vorher viel Pendelmigration war, war nach 73 eher dann Einwanderung. Man hat die Kinder geholt, man hat die Familie nachgeholt. Man hat sich da wirklich dauerhaft niedergelassen und eben darauf eingestellt, länger in Deutschland zu bleiben. Da haben sicherlich auch nochmal Faktoren in den Herkunftsländern eine wichtige Rolle. Hat in der Türkei zum Beispiel einfach der Militärputsch, der dann das einfach nochmal verstärkt, oder die 2 Militärputsche, die es dann nochmal verstärken, dass Leute eben sagen, okay, es gibt für mich in Westdeutschland eine bessere Perspektive als dementsprechend ist es, ja, hat man vieles praktisch nicht getan und vieles nicht unternommen und vieles nicht sehen wollen, weil man immer die Formel hochhalten wollte, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist, auch wenn eigentlich in der Politik auch, und das findet man auch Aussagen, spätestens Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dass vielen vollkommen klar ist, dass die Migration, die stattgefunden hat und die weiter stattfindet, bei vielen, vielen Menschen zu einer Einwanderung führen wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass es immer nur ein kleiner Teil war. Also der Großteil der Menschen, die in Deutschland gearbeitet haben in 60er und 70er Jahren, lebt nicht mehr in Deutschland. Das muss man schon auch sagen.
Ja. Die Wirtschaft hat immer billige Arbeitskräfte gebracht und deswegen haben die Fremdarbeiter gebraucht und von anderen Ländern sind Menschen hierher geholt worden. Und jetzt wird wieder diskutiert, dass wir Fachkräfte brauchen. Und wenn wir so betrachten, die Strukturen in Deutschland, die ändern sich unheimlich langsam. Obwohl akzeptiert wurde, dass wir ein Einwanderungsland sind, aber die Struktur und die Gesetze ändern sich unheimlich langsam. Und diese Stimmung, was gemacht wurde, in den 80er Jahren zum Beispiel, wurde über die Asyldebatte unheimlich viel diskutiert und eine Boden geschaffen worden von Politik, wo die Menschen wegen seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft umgebracht worden sind von den Rassisten und von den Neonazis. Und seit 1945 bis jetzt sind über 300 Menschen wegen rassistischer Angriffe getötet worden. Kannst du dazu was sagen?
Ja, vollkommen klar. Also ich glaube, das ist sozusagen die rassistischen Widerstände gegen die Tatsache, dass Zuwanderung und Einwanderung stattfindet und stattgefunden hat, die haben gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre immer stärker zugenommen. Weil natürlich auch gestützt von dem politischen Diskurs, der eben dann gesagt hat, wir wollen eigentlich weiterhin, dass die meisten wieder nach Hause gehen, sage ich jetzt mal, dass die meisten wieder zurück in ihre Herkunftsländer gehen. Also das war ja die politische Agenda, sowohl der Ära Schmidt am Ende als auch sozusagen von der Ära Helmut Kohl und bis hin dazu, dass man sozusagen in den 90er Jahren auch sich verweigert hat, Kondolenzbesuche bei Opfern von rassistischen Anschlägen zu machen. Also mit einem eindeutigen Signal immer agiert hat, ihr gehört eigentlich nicht dazu, ihr seid eigentlich nicht Teil der beschützten Bevölkerung in Deutschland. Ich glaube, das muss man schon eindeutig sagen, dass dieser Rassismus Ende der 70er Jahre bis in die Gegenwart halt einfach immer weiter Konjunktur hat. Ja. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass es eine größere Selbstverständlichkeit gab, dass eben viele, viele Initiativen deutlich gemacht haben und in den Stadtteilen und vor allem in den Kommunen, dass man nach einem neuen Gemeinsamen, nach einem neuen zusammensucht, dass es bundesweite, also 74 die Kindergelddemonstration gegen die Kürzung des Kindergelds bei Migrantinnen und Migranten, waren die ersten bundesweiten Demonstrationen, wo man praktisch mit dem gleichen Ziel bundesweit auf Demonstrationen gegangen ist, um eben eine rassistische, ausgrenzende Politik zu stoppen. Und das ist im Prinzip, setzt sich das fort in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, dass es eben eine bundesweite Bewegung gibt. Deswegen sage ich auch immer, diese Streiks und diese Studentenbewegung, diese neuen sozialen Bewegungen sind im Prinzip, ich würde sie sehen als die ersten Schritte einer antirassistischen Bewegung in Deutschland, die sich dann natürlich irgendwie auf verschiedene Aktionsfelder spezialisiert, sage ich mal. Aber es kommt schon aus dieser studentengewerkschaftlichen und betriebsbewegten Stimmung, sage ich mal, in den 60er und 70er Jahren.
Wenn jemand dein Buch lesen sollte, genau, also was erwartet überhaupt der Leser von deinen wunderbar geschriebenen, die ich auch gelesen habe und auch begeistert war, was erwartet, ganz kurz gesagt, den Leser dein Buch? Wir sind alle Fremdarbeiter.
Schwierig. Also ich freue mich total, dass du das gelesen hast. Es ist ja wirklich ein... Es ist ja eine wissenschaftliche Publikation, das ist ja die Publikation meiner Doktorarbeit. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben, es so zu schreiben, dass es sozusagen auch jenseits der Universität gelesen werden kann und gelesen wird. Und ich habe mir Mühe gegeben, nicht nur ein historisches, wissenschaftliches Werk zu schreiben, sondern auch eine Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, dass ich praktisch eine Geschichte erzähle von migrantischen Kämpfen, von gemeinsamen Kämpfen, von getrennten Kämpfen, die mit Migration zu tun haben, mit Arbeiterbewegung zu tun haben und mit sozialen Bewegungen zu tun haben. Und das habe ich gemacht, indem ich praktisch drei Kapitel in dem Buch angelegt habe. Das erste Kapitel geht um die ganze Sphäre Betrieb und Gewerkschaft. Das zweite Kapitel um die Sphäre Migration und Migranten-Selbstorganisation. Und das dritte Kapitel dreht sich um 68 und die Ansätze der gemeinsamen Kämpfe von migrantischen und deutschen 68ern. Das erwartet den Leser, die Leserin in dem Buch.
Okay, danke dir. Das war ein intensives Interview mit Dr. Simon Göke über dem Buch mit dem Titel Wir sind alle Fremdarbeiter.